Schönen Sonntagmorgen wünsche ich euch allen. Ich grüße euch. Schön wieder hier zu sein. Das letzte Mal war vor fast einem Jahr und vielen Dank auch für die herzliche Begrüßung. Ich soll ein paar Sätze über mich selber sagen. Mein Name ist Josef Angstenberger. Ich habe so eine Verbindung zu Neuperlach. Ich hatte früher bei den Healing Rooms mitgearbeitet. Wir waren früher in Neuperlach. Und dann bin ich vor 10 Jahren oder vor ja schon längerer Zeit sind wir dann umgezogen, mehr nach München rein. Und damit war das eigentlich dann auch für mich erledigt, Neuperlach. Und dann vor 1,5 Jahren sind wir von der Firma, sind umgezogen und auch wieder hierher, eigentlich ums Eck, im PEP. Und so ist es eigentlich immer wieder ein schönes Nachhausekommen Ganzheitliches. Einerseits ist es so ein christlichen Dienst, Dienst Gottes, aber auch von der Arbeit, was wieder mit Ernährung zu tun hat. Ich selber bin katholisch aufgewachsen, war Ministrant und habe sehr, sehr viel ministriert. Aber was bei mir immer da war, ich hatte eigentlich immer so diese Gewissheit, Gott liebt mich. Also ich hatte auch nie das Gefühl, ich muss arbeiten und was liefern, damit Gott mich liebt. Das ist irgendwo fest verankert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Da bin ich so meinen Weg als Christ gegangen und wir lernen, bis wir dann zum Herrn gehen und dann werden wir große Augen haben und erstmal ja, erfahren, wie groß Gott wirklich ist. Und so gab es auch bei mir Etappen, wo ich einfach Verschiedenes mehr und mehr gelernt habe, wo ich Gott näher kennengelernt habe, Prinzipien in seinem Leben und ich muss sagen, also für mich gibt es gar keine Diskussion, ich möchte immer mehr lernen über Gott und das geht immer einher mit dem Gehen, also das nicht theoretisch zu arbeiten, sondern es wirklich zu tun. Ich glaube, das ist dann letztendlich das Entscheidende. Zur Predigt, als ich so überlegt habe, fragt man immer so, Gott, was ist eigentlich dran? Und dann kam mir der Satz, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Aber der Kernsatz, auf was ich heute rausgehen möchte, ist, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Der erste, das Adjektiv, das so raussticht, ist ewig. Gott hätte auch sagen können, ich liebe dich. Sondern er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ewig, das ist seit Beginn, bei Ewigkeit gibt es eigentlich keinen Beginn, sagen wir also schon immer und für immer und dazwischen ununterbrochen. Also was er da zu Jeremia, durch Jeremia zum Volk Israel sagt, da kommen wir dann später noch ein bisschen rein, er sagt, ich habe dich immer geliebt, ich werde dich immer lieben. Es gab keinen Moment im Leben, wo ich dich nicht geliebt habe, Israel. Er sagt dadurch auch, ich entscheide, ob ich liebe oder nicht. Und wenn ich sage, ich liebe immer, dann ist dein Handeln unabhängig davon. Im Endeffekt sagt er, das ist eine bedingungslose Liebe, eine leistungsunabhängige Liebe. Du hast keinen Einfluss darauf. Ich liebe dich, weil ich mich entschieden habe, dich zu lieben. Das drückt er auch aus mit ewig, ewiger Liebe, weil er das vollständig unter Kontrolle hat. Der dritte Punkt, es ist eine Zusage Gottes. Wenn er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, dann heißt es, ich werde dich in Zukunft auch lieben und das ist eine Zusage. Habe die Gewissheit, ich werde immer bei dir sein. Und bei den Liedern, da musste ich dran denken, da haben wir den großen Gott gesehen und du bist das Auge im Sturm, die Größe Gottes. Und dann dachte ich, was macht letztendlich diese Größe aus? Was ist das Kernwesen, also der Kern des Wesen Gottes? Das ist nicht seine Allmacht, das ist nicht das, was uns zu ihm zieht, seine Geduld oder irgendwas, das ist seine Liebe. Gott sagt, ich bin Liebe. Und er sagt eigentlich, mit seinem Ausdruck, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, mit dieser Zusage sagt er eigentlich auch, mein Wesen, das ist für euch voll verfügbar, weil das ist meine Liebe. Auf diese Aspekte möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen und danach auch noch kurz anreisen, was bedeutet das eigentlich für uns. Ich habe ja zuvor gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir theoretisch irgendwas erfassen und ein Wissen haben, sondern es muss immer ins Herz rein und ins Tun kommen. Wie das kleine Kind, das dann sagt, ich weiß, mein Papa, der kann alles. Werden sie denn älter, dann merken sie, naja, der kann doch nicht so viel. Aber bei Gott ist es anders. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr merken wir, der kann ja noch mehr. Aber das ist dann im Herz drin. Und dann kann man den Spruch immer bei den Christen, ich weiß. Okay, und da möchte ich ein kleines Stückchen jetzt mit dieser Predigt da helfen, dass wir da ein Stück hinkommen. Wenn wir jetzt sagen, ich liebe dich, schon immer geliebt, werde dich immer lieben, dann ist es einfach, wenn der andere wirklich liebenswert ist, oder? Dann fällt es nicht so schwer. Wenn jetzt aber jemand ist, Jesus spricht von den Feinden, wenn jetzt jemand ist, der nicht wirklich liebenswert ist, wo ich sage, also der... Da könnte ich aus der Haut fahren. Und der andere entscheidet sich trotzdem, den immer zu lieben, dann ist es schon was anderes. Wenn wir das Verhalten und Gottes Zusage so ein bisschen gegenüberstellen, dann wird diese Zusage Gottes noch viel, viel stärker aus meiner Sicht. Das bekommt nochmal eine ganz andere Tiefe, eine Bedeutung und ein Gewicht. Und deshalb möchte ich am Anfang mal ganz kurz so über das Verhalten von Israel so einen kleinen Abriss machen, so stichpunktartig. Dann sehen wir, wie die sich eigentlich verhalten haben Gott gegenüber und wie enorm denn Gottes Aussage denn ist. Gehen wir mal so auf ein paar Sachen ein. Ich beginne mit dem Auszug aus Ägypten. Israel, wissen wir alle, die waren Sklaven, denen ging es nicht wirklich gut, die haben zu Gott geschrien und, und. Was hat Gott gemacht? Der hat sie befreit, also 10 Plagen hat er gemacht. Und dadurch hat er letztendlich die stärkste Nation zu jener Zeit, Ägypten, militärisch zerstört. Der hat sie wirtschaftlich zerstört. Der hat deren Identität genommen, deren Stolz. Auch jeden Gott, die 10 Hauptgötter hat er zerstört. Und selbst den Nimbus vom Pharao. Und dann hat er so ein Millionenvolk, so Sklaven, die keine Waffen und nichts hatten, die nicht kämpfen konnten, einfach befreit. Also das ist schon eine richtige Leistung. Also bei den Plagen, jede Plage, die war auf einen der Hauptgötter gerichtet. Und also indem er so eine Plage gemacht hat und dieser vermeintliche Gott, der Ägypter, konnte dagegen nichts machen, hat er ihn eigentlich auch entthront. Also Gott hat da irgendwas gemacht, das ist enorm. Also er zeigt seine Übernatürlichkeit, seine Allmacht sehr, sehr deutlich zur Zeit Josias, als sie dann in Jericho waren, hat die Hure Rahab auch gesagt, ja, wir haben das schon mitbekommen und wir hatten Angst vor dem Gott. Wenn wir mal uns vorstellen, die waren Sklaven und dann kommt Gott, räumt alles auf und setzt sie in die Freiheit. Er macht genau das, was sie wollen. Die feiern und so weiter. Dann sind sie in der Wüste, nach 2,5 Monaten gibt es mal eine Zeit lang kein Wasser. Und wie reagieren dann die Israeliten? Das ist so das Erste und das ist symptomatisch für die ganze Zeit. Ich lese mal vor, 2. Mose Kapitel 16, 2-3. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Gegen Gott. Nicht gegen die, das hat er auch mal gesagt. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste geführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Gott hat übernatürlich gewirkt. Er hat die befreit. Und die sagen dann, ach, Das, was der gemacht hat, auf das hätten wir doch verzichten können. Wären wir doch wieder zurück. Also im Prinzip wenden sie sich von Gott ab und sie sagen, das, was du gemacht hast, das wertschätzen wir gar nicht, das interessiert uns gar nicht. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, da ist Gott, der hört es. Es tut schon weh, oder? Und ich glaube, der Schmerz ist umso größer, je größer die Liebe ist. Und Gott liebt uns Menschen. Ich meine, das hat er auch bewiesen über das ganze Alte Testament, aber auch nie durch den Tod Jesu. Wie geht es Gott damit, wenn er das hören muss, dass die rummurren und schimpfen und sagen, ach, wären wir doch zu Hause geblieben in Ägypten, da ging es uns so gut. Was ist Gottes Reaktion? Mit ewiger Liebe habe ich euch geliebt. Ich liebe euch. Schon schwer. Goldenes Kalb ist das Zweite. Das findet man in Kapitel 32 Mose. Der Mose ist mal ein bisschen weg, vor 40 Tage. Gott gibt ihm Instruktionen. Was sagt das Volk Israel? Da, der kommt jedem. Lass uns doch was Eigenes machen. Lass uns all den Schmuck nehmen, den wir eigentlich auch von Gott hatten, weil er hat bei den Ägyptern die Bereitschaft gemacht, also sie bereit werden lassen, dass sie das ganze Gold denen geben. Die hat nichts. So, jetzt machen sie einen Kalb und sagen, ja, das Kalb, also ich könnte jetzt so ein Stück Papier nehmen und ich nehme das hier und sage, das hat uns aus Ägypten geführt. Und das vergolden wir jetzt noch. Wie geht's Gott, wenn er das hört? Wenn er dann also mit Mose spricht und dann das hört. Im Endeffekt sagen die, wir lehnen das ab, was du gemacht hast. Wir glauben gar nicht, dass du das gemacht hast. Und im Übrigen, wir wertschätzen das gar nicht. All das, was du gemacht hast, das interessiert uns gar nicht. Wir weisen dich zurück und wir machen unseren eigenen Gott. Ein herzloses, also ein Stück Metall, Gold, das ohne Herz ist so nichts. Was ist Gottes Reaktion? Also ich glaube, es hat ihm wehgetan, er wurde zurückgewiesen, seine Liebe wurde nicht erwidert. Was ist seine Reaktion? Wieder, mit ewiger Liebe habe ich euch geliebt. Ich liebe euch. Die Kundschafter, 4. Mose, 14, Kapitel 14, Vers 2 und 3. Ich lese einfach mal die Verse 2 bis 4. Und alle Kinder Israel, also die waren zurück. Die 8 Kundschafter sagen, vergiss es. Alles viel zu, die sind viel zu groß. Die werden uns zermalmen. Und dann in Vers 2 bis 4. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen. Also wieder murrten. Das ist ja immer wieder so gewesen. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Gott hat sie frei gemacht aus der Sklavenschaft in die Freiheit. Er hat ihnen eine neue Identität gegeben, hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk, ihr seid geheiligt, ausgesondert, ihr seid nicht so wie die anderen, ihr seid mein Volk. Und die sagen, wollen wir gar nicht. Die haben die Identität, das Angebot Gottes zurückgewiesen. All die vielen Jahre schon, die er mit ihnen in der Wüste waren, haben sie gesagt, das wertschätzen wir gar nicht, interessiert uns gar nicht. Täglich hat Gott Manna gegeben. Und noch Wachteln dazu, weil sie Fleisch wollten. Am Freitag ist es nicht kaputt gegangen, wenn sie die doppelte Menge gesammelt haben. Während der Woche, ja. Täglich hat er ihnen gezeigt, ich bin da, ich sorge für euch, ich liebe euch. Und die sagen, ach, würden wir doch zurückkommen dahin, wo wir arbeiten müssen als Sklaven und dann dafür Essen bekommen. Wir lehnen dich und das, was du gemacht hast, ab, Gott. Wir nehmen dich nicht an als deinen Gott. Und was sagt Gott? Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Wir müssen uns mal die Situation Gottes einversetzen. Der hat die befreit, der hat alles gemacht. Und dann wird er von denen verachtet, obwohl er täglich für sie sorgt. Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben? Ich habe es ihnen doch gesagt, die können in das Land gehen, die werden es schaffen. Sie glauben mir nicht. Was muss ich denn noch tun, damit die mir glauben? Was muss ich noch tun? Täglich beweise ich, dass ich übernatürlich bin. Ich habe mein Wort immer gehalten. Was muss ich tun, dass sie an mich glauben? Trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Und was macht Gott denn? Mit ewiger Liebe habe ich euch geliebt. Dann die Geschichte Israels und Judas. Juda, also die wurden ja abgespalten, und Israel, 10 Stämme, das waren 19 Könige. Jeder König hat Gott abgelehnt. Der König Ahab hat noch eine Frau genommen, die, sagen wir, eine Baalsanbeterin war. Und deren Ziel es war, diesen Gott Israels von dem Volk zu entfernen und den Baal als den Gott zu implementieren. Täglich hat sie 850 Baals- und Astarten-Priester an ihrem Hof versorgt. Und Gott steht daneben und sagt, ich liebe euch. Ich liebe euch. Und die einzelnen Könige, die bauen oben Altare, um ihre Götter zu lieben. Letztendlich, der Ahab, die haben den Baal angebetet, das sind Kinderopfer dabei, also die vernichten sogar das Leben. Das ist das, was Gott ausmacht, nur Gott machen kann. Nach 19 Königseinheiten, wenn man so möchte, kamen sie in die Gefangenschaft. Das Gleiche passierte mit Juda. Da ging es mal hoch und runter, weil manche Könige wirklich Gott gesucht haben. Aber nach 130, 140 Jahre später waren die auch in Gefangenschaft. Aber das waren, ich glaube, das waren so 300, 350 Jahre, wo die fortwährend Israel Gott abgelehnt hat. Und nicht nur abgelehnt, sondern die haben aktiv gegen ihn gearbeitet. Im Prinzip haben sie ihn gereizt, indem sie andere Götter angebetet haben. Und Gott hat es täglich mit angesehen und erduldet. Und er sagt, ich liebe euch, aber es tut mir weh. Okay? Und dann hat er sie sich wirklich über sich selbst überlassen. Die waren dann in Gefangenschaft. Da ging es ihnen immer gut. Die hatten alles zur Zeit Salomo. Silber war nichts wert. Alles. Die waren reich, mächtig und dann nach ein paar hundert Jahren hatten sie nichts mehr. Die haben selbst ihren Gott abgelehnt, die hatten kein Geld mehr, also kein Vermögen mehr, kein Wohlstand. Die hatten keine Nation, also kein geografisches Territorium mehr. Nichts. Das war der Zustand, wo sie dann waren. Und in der Situation sagt Gott durch Jeremia, mit ewiger Liebe habe ich euch geliebt. Und danach sagt er so, und dann wünsche ich mir, dass ihr zu mir zurückkommt. Dann kann ich euch segnen, dann könnt ihr auf den Höhen Weinberge pflanzen und alles. Dann sagt er also, hey, und dann kommt die gute Zeit, was ich euch immer schon machen wollte. Ich wollte euch immer segnen. In Hesekiel sagt er immer wieder, damit ihr erkennt, wer ich bin. Warum soll Israel erkennen, wer Gott ist? Seine Güte, seine Barmherzigkeit, dass er sie segnen kann, dass sie zu ihm zurückkommen und er ihr Gott sein kann. Das ist die Sehnsucht Gottes. Und was ist das Verhalten von Israel? Ich habe stichpunktartig dargestellt. Genau das Gegenteil. Die sagen, ach, wir wollen sein wie die anderen, wir wollen Götzen haben und wir lehnen dich ab, Gott. Und wir machen so weit, dass wir dich sogar ärgern und reizen. wir glauben dir nicht. Und wenn man das so betrachtet, für mich zumindest, wird denn diese Liebe Gottes noch umso größer. Dann sind es nicht nur, wo ich sage, ja, mit ewiger Liebe, ja, ich weiß, mit ewiger Liebe hast du mich geliebt, du wirst mich immer lieben. Nee, da sind Emotionen dabei, da ist Sehnsucht dabei, da ist Verletzung dabei. Er macht sich verletzbar, weil er uns liebt ohne Ende. Und wir sind Nachfolger, wir sind die geistlichen Kinder Abrahams. Also was er da zu denen sagt, sagt er, oder zu Israel gesagt hat, gilt für uns auch. Ein Aspekt möchte ich noch ganz kurz reinbringen, wo er sagt, man könnte auch sagen, ja, aber jetzt hat er sie ja vollkommen sich selbst überlassen. Jetzt sind sie in Gefangenschaft. Liebt er sie denn wirklich? Ich möchte so ein Bild kurz damit veranschaulichen. Stellen wir uns vor, da ist irgendwo, es regnet, es hagelt und da ist ein Mann oder eine Person, die hat einen riesen Schirm. Ich stehe unter dem Schirm, ich bin geschützt. Mir passiert nichts. Wenn ich aber raustrete, ich denke, mei, kriege ich auch so hin, ich gehe raus aus dem Schutz und dann auf einmal werde ich richtig nass, die Hagelkugeln, die prallen auf mich und irgendwann, also ich glaube nicht, dass ich ewig drin bleibe, irgendwann drehe ich um, ich bereue und gehe wieder zurück unter den Schirm. Wenn ich denn schlau bin, dann wohne ich unter dem Schirm, wie David es gesagt hat unter Psalm 91, wer unter dem Schirm des Allmächtigen wohnt. Und bei dem ist denn Gott seine Zuflucht und Festung. Und das ist genau das Prinzip gewesen. Israel ist dann wieder raus von dem, unter dem Schutz des Schirmes und hat gesagt, okay, jetzt seid ihr aber weit gegangen, ich bleib stehen, ich bin immer da. Ihr seid selber verantwortlich, kümmert euch selber drum, ihr sagt ja, ihr könnt es ohne mich. Erlebt es jetzt, und das war ein Desaster. Das ist so die Geschichte von Israel. Im Neuen Testament haben wir das Gleiche. Das möchte ich ganz kurz machen. Vermutlich denkt jeder an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nenne es immer lieber vom erwartenden Vater, weil der Vater hat immer erwartet, dass der Sohn wieder zurückkommt. Auch da genau das Gleiche. Der Sohn wohnt zu Hause und dem geht es super und er denkt, das hängt alles an mir. Ich kann das, ich bin fähig. Aber der hat nicht festgestellt, dass der Schirm an sich der Vater war. Der sagt zum Vater, du, im Übrigen, also ich würde gerne meine Rente haben, meine Erbschaft haben. Normal wartet man, bis der jeweilige stirbt, dann kriegt man das. Im Prinzip sagt er, ob du lebst oder nicht, das ist mir unwichtig. Mir ist wichtig, dass ich mein Geld habe. Der Vater, der gibt ihm das, der geht raus, der Sohn, ist von Monate, Jahre, wer weiß es, weg. Und dann kommt er wieder zurück. Und jetzt kommen wir wieder auf diese ewige Liebe des Vaters. Das ist noch ein Stück mehr veranschaulicht. Der Sohn ist weit, weit weg. Der Vater sieht ihn, rennt ihm entgegen, umarmt ihn, obwohl er vermutlich nach Schwein gestunken hat. Rennt ihm entgegen, umarmt ihn. Ich glaube nicht, dass der, ja, oder sagen wir so, der Vater, der wusste ja gar nicht, in welcher Situation, also wie er sich, in welcher Einstellung er ist. Der hat nicht gesagt, okay, ich hätte es jetzt so gemacht, ich warte jetzt erstmal, den lasse ich herkommen. Ich warte hier, komm du mir mal her, erzähl du mir mal, was du willst, was du jetzt willst. Der Vater sagt, es ist mir egal. Er ist zurückgekommen. Ich renne auf ihn zu. Ich will ihn wieder haben. Ich möchte, dass er weiß, ich liebe dich. Das ist genau das Gleiche wie im Alten Testament bei Gott. Er ist immer bereit gewesen, es wieder aufzunehmen, wenn sie zurückgekommen sind. So oft, dass man sagt, also, boah, Gott hat schon eine Liebe. Der Vater rennt auf ihn zu. Was mir, es sind zwei Aspekte, die mir wichtig sind. Erstens, der Vater sagt nicht, was hast du gemacht? Nichts. Er liebt ihn bedingungslos. Vollkommen bedingungslos. Das Zweite ist, vermutlich ist der Vater nicht nur einmal zufällig nach Monaten dorthin gegangen und hat ihn gesehen und zufällig kommt der Sohn, sondern ich vermute, er ist immer wieder dahin gegangen. Er hat also immer wieder seinen Sohn gesucht. Gewartet, ist enttäuscht worden, zurückgekommen. Er hat es aber nicht erlaubt, dass sein Herz verbittert wird und dass er irgendwann sagt, jetzt gebe ich auf. Warum konnte der dem Sohn entgegenrennen? Weil sein Herz immer seinen Sohn geliebt hat, weil sein Herz weich war. Und genau so ist das Herz von Gott. Das ist weich. Deshalb kann Gott immer sagen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Genau dasselbe. Der Sohn, wie die Ägypter, die Israeliten, der hat dann gesagt, du, ich bin's nicht wert, leistungsorientiert. Vorher, sagt er, war ich's wert, dein Sohn genannt zu werden, obwohl ich auch nichts gemacht habe. Aber jetzt bin ich's nicht mehr wert. Der Vater sagt, es interessiert mich gar nicht. Er ist gar nicht drauf eingegangen. Er hat gesagt, deine Identität ist Sohn und du bist geliebt, weil ich entschieden habe, dich zu lieben, ob du das ablehnst oder nicht. Das hat keinen Einfluss auf meine Liebe dir gegenüber. So wie Gott es auch gesagt hat. Und das ist ein wichtiger Aspekt und jetzt möchte ich dann langsam zum Ende kommen. Er hat ihn sogar wieder vollständig hergestellt. Der Sohn wollte wieder Sklave werden im übertragenen Sinne. Der wollte seine Identität abgeben, denn ich habe es nicht verdient. Und Gott sagt, vergiss es. Du bist mein Sohn. Das ist unverrückbar, bedingungslos. Weißt du, warum ich dich liebe? Weil ich entschieden habe, dich zu lieben. So, und jetzt kommen wir auf den dritten Punkt. Was heißt es nun für uns? Schön, dass wir das wissen. Was heißt es für uns? Und da könnte eigentlich jeder gerne bei sich ein bisschen graben, in ruhigen Zeit. Glaube ich das überhaupt? Dass Gott mich in jeder Sekunde, jeden Moment liebt. Glaube ich das? Mein Ziel ist es für heute, uns das nochmal ein Stück ins Bewusstsein zu rufen. Also für mich ist das immer recht einfach. Jeder ist unterschiedlich geschaffen. Wenn Gott es sagt, in solchen Bereichen, dann habe ich da kein Problem damit. Dann denke ich, das ist so, das ist wahr, das passt. Also da muss ich gar nicht nachdenken. Ob ich was anderes fühle, was ich nicht tue, aber ob ich was anderes fühle, ob ich jetzt denke, nein, ich habe es nicht verdient, unwichtig. Gott sagt, ich habe dich immer geliebt. Ich werde dich immer lieben. Jede Sekunde. Gott liebt uns jeden Moment. Sie steht bereit. Sie muss nur, und jetzt kommt das Entscheidende, genommen werden. Das kann hier stehen. Das steht hier Leben lang. Wenn ich das nicht nehme, ist es nicht meins. Und auf den Aspekt, das ist eigentlich das Ziel von meiner ganzen Predigt, dass wir hier mehr nehmen davon. Wir können uns so vorstellen, da ist eine Wüste, das sind irgendwo Etappen, aber die eine Etappe vorher, die ist ewig weit weg. Und das ist ein Riesenbehälter mit Wasser. Und da fließt von oben immer Wasser rein. Das schwappt schon raus, ist zu viel. Und da sind Wasserhähne dran, ganz kleine, riesengroße, unterschiedliche. Da ist jetzt eine Person, die ist fertig, die hat Durst, die kriegt es eigentlich gar nicht mehr hin, die sieht den Wasserbehälter und ist erfreut. Was macht sie? Sie sucht den kleinsten Hahn, macht ein bisschen auf, nimmt ein paar Tropfen und sagt, oh, das ist gut. Würde ja schon gern mehr nehmen, aber ich habe es nicht verdient. Mir wurde gesagt, nimm Wasser mit. Nimm riesige Reserven mit. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin ja selber schuldig. Mei, nehme ich halt ein Stückchen. Ein bisschen was. Obwohl ewig viel da ist. Da kommt ein anderer. Der ist genauso fertig. Der sieht den Behälter und sagt, mei, ist das gut? Wo ist der größte Hahn? Der sucht den größten Hahn, dreht den auf, wird voll nass und sagt, habe ich mal Glück gehabt. Da muss ich echt draus lernen. Mir wurde gesagt, ich soll viel, viel, viel mitnehmen an Wasser. Riesige Behälter. Ich habe es nicht gemacht. Bin ich dankbar, dass es jetzt nochmal, dass ich da was habe. Der schöpft vollständig und er sagt, die ganzen Behälter, die ich noch habe, ich fühle die auf und erst bade ich mal in dem Wasser. Das tut so gut. Und der andere sagt, ich würde ja auch, aber ich habe es nicht verdient. Und der eine meint, ich habe es auch nicht verdient, aber bin ich dankbar, dass das da ist. Und da gibt es vielleicht noch andere, die sehen das, die laufen nur vorbei und sagen, da vorne, da sehe ich ja ein Riesenmeer an Trinkwasser, da gehe ich hin. Die Fata Morgana. Der glaubt Geschichten, die nicht wahr sind. Und je näher er an die Geschichte, an das Bild hinkommt, stellt er fest, da ist ja gar nichts. Er hat was anderem geglaubt und nicht dem Wort Gottes. Ich habe einfach das nimmt, was verfügbar gewesen wäre. Ich glaube, bei diesen drei Personen, die ich mal so beispielhaft dargestellt habe, also ich liebe es eigentlich eher, so in solchen Geschichten zu erzählen, weil uns das hilft, das macht es uns prägnanter. Wir sind in jeder der einzelnen Personen, glaube ich, so ein Stückchen weit, finden wir uns wieder. Was können wir jetzt machen? Um es abzuschließen. Was ist die Bedeutung für uns? Mitunter greifen wir nicht zu, das ist ein kleiner Wasserhahn, weil unser Denken uns daran hindert oder uns einschränkt. Es ist immer noch drin, dieses, ich habe es nicht verdient, ich habe doch gesündigt, ich habe Gott x-mal gesagt, ich mache es nie wieder und schon habe ich es wieder gemacht. Der hat keine Lust mehr auf dich, auf mich. Der möchte erst mal sehen, habe ich das wirklich ernsthaft gemeint? Und was sagt Gott? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aber das kommt bei uns nicht an, weil wir nur den kleinen Wasserhahn aufmachen, weil wir eben uns selber teilweise behindern. Ups. Was können wir machen, dass die Liebe Gottes bei uns auch ankommt? Das ist nicht nur jetzt ein Bibelvers, den wir lesen. Was können wir tun, dass es ankommt? Ich habe so zwei Punkte mal so rausgeschrieben. Oder vielleicht sind es mehr. Das erste ist, ich muss glauben, also aus meiner Sicht, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Wenn er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, also ich wiederhole den Satz immer wieder, ich weiß, aber ganz bewusst, dann sagt er, mit ewiger Liebe habe ich dich immer geliebt. Er sagt nicht, außer, sondern sagt, immer. So, und jetzt können wir, sage ich das so vorstellen, wo sind Situationen gewesen, wo ich mich nicht geliebt, wo ich denke, Gott ist so weit weg, Gott liebt mich nicht. Wo sind solche Situationen? Und dann nehmen wir das und sagen, das ist falsch, das sind meine Gefühle, das sind Prägungen, das ist vielleicht die Erziehung, die Gesellschaft und was weiß ich. Dann nehme ich diesen Vers, ich kann den auch umschreiben für mich und lese den vor und sage, Vater, das ist die Wahrheit. Das Erste, um das aufzunehmen, muss ich glauben, dass die Liebe Gottes immer da ist. Dass dieser Wasserbehälter da ist. Und dass es nichts anderes gibt, was das, ersetzen würde, kompensieren kann. Das ist das Erste. Wir gehen zu Gott, wir müssen zu Gott gehen. Nicht am Wasserbehälter vorbeilaufen. Glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und dann, ich sage es jetzt mal so, den Wasserhahn vollständig aufdrehen. Und das bedeutet, erstens meinen Glauben annehmen, dass Gott mich unendlich liebt. Und zweitens, Gottes Wirklichkeit mehr in mein Leben, ich nenne es einsaugen, sodass es Teil meiner Herzensüberzeugung wird. Wie machen wir das? Wir kennen das alle. Da gibt es nichts Neues hier auf der Welt. Aber es ist gut, das immer wieder zu wiederholen und für mich auch immer wieder das zu tun, mich zu vergewissern, ich will das wieder mehr machen und so weiter. Das Wort Gottes lesen, darüber meditieren und falsche Lügen und Glaubensgrundsätze ablegen. Also Gott hat alles bereitgestellt. Die Frage ist nur, wie viel von dem, von seiner Liebe, und das ist nicht nur Liebe, das sind die Emotionen, alles von seinem Selbst, wie viel wollen wir in uns aufnehmen? Das ist die Frage und die gebe ich zurück an jeden Einzelnen von uns. Amen.